Stell dich mal hier hin, bitte. Das ist die Annette. Was würdet ihr sagen? Wie viel wert ist sie?
Unbezahlbar.
Unbezahlbar? Warum?
Erstens, weil sie offen macht. Zweitens, weil sie, so wie ich sie kenne,
dauernd die Härte an. Schön. Andere Meinungen? Also ich habe noch ein paar andere Meinungen, das sind nicht meine. Wie bitte? Ja. Okay, also du würdest überlegen, wie viel hast du und es wäre dir alles wert. Mhm. Die Hälfte. Aha, die Hälfte meines Besitzes. Das kennen wir auch aus der Bibel irgendwoher. Mhm, ein Einzelstück. Einzigartig. Mhm, mhm. Wie bitte?
Sie ist Gott im ganzen Jesus.
Oh, jetzt greifen wir schon viel vor. Ich habe noch ein paar Werte. Und zwar, wenn man jetzt rein materiell sieht, so von den mineralischen Stoffen und so weiter, 84 Cent. Von den Organen her 80.000 Euro. Stundenlohn für eine Stunde, was ist Mindestlohn gerade? 12 Euro pro Stunde, könnt ihr so haben. Soweit. Ich will es noch nicht auflösen, was dein Wert ist. Viele gute Gedanken kamen ja schon. Du kannst erstmal wieder, ihr könnt doch mal einen kleinen Applaus. Sie wusste tatsächlich nicht, was kommt. Ja, was ist unser Wert? Was ist dein Wert? Woher nimmst du den? Worüber definierst du deinen Wert? Ist es deine Arbeit? Sind es die Leute um dich herum, die dir sagen, was du wert bist? Ist es vielleicht das Auto, mit dem du heute hier vorgefahren bist? Ist es das, was du weißt? Ist es das, was du kannst? Worüber definierst du deinen Wert? Wir haben den Predigttext für heute schon gehört. Ich möchte gern noch beten. Jesus, du wirfst in uns die Frage auf, was ist unser Wert? Und das kann spannend werden, das kann auch vielleicht schmerzvoll werden und vielleicht auch tröstlich. Jesus, und ich bete, dass du unsere Herzen offen machst für dein Reden. Amen. Der Predigttext war die letzte Lesung. Es ging um Hagar und ihr Fazit über Gott. Kommen wir gleich drauf. Und in der Vorbereitung, wir wussten, also diese Themenreihe, die gibt es schon, oder dieses Thema gibt es schon seit Oktober, September, Oktober ungefähr. Und dann ist uns aufgefallen, dass dieser Text, ja, um den es heute geht, dass das gleichzeitig Jahreslosung ist. Es ist nicht geplant, zumindest nicht von mir. Ich will euch in diese Geschichte mit reinnehmen. Es ging um diese Hagar, die irgendwie in die Wüste läuft, dann ein Kind bekommt, Gott begegnet ihr. Ich will euch ein Stück mit reinnehmen. Diese ganze Vorgeschichte, es geht um Abraham. Abraham ist der Stammvater von den Juden, von dem alles ausgeht. Und Abraham lebte in einem fernen Land und Gott begegnet ihm und sagt, Abraham, ich habe eine Verheißung für dich. Geh in ein fernes Land, werde dort sesshaft und ich werde dir viele Nachkommen geben, die unzählbar sind. Und du wirst ein Segen sein für die ganze Welt. Das ist die Verheißung für Abraham. Und Abraham traut Gott und geht los, macht sich auf den Weg, ohne zu wissen, wo genau es eigentlich hingeht. Und irgendwann ist Abraham in dem Land angekommen. Er ist ungefähr 80 Jahre alt schon und seine Frau auch nicht viel jünger. Und dort setzt der Bibeltext ein. Sarah, seine Frau, stellt fest, wir sind beide ja schon ganz schön alt. Nur 80 Jahre. Für alle, die sich in Biologie auskennen, bei Frauen ist mit bei 80 Jahren wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel mit Kinderkriegen. Und das ist auch der Sarah bewusst. Also Idee, um diese Verheißung Gottes, diese große Verheißung, um die noch irgendwie zu erfüllen, ich habe hier eine Magd, ich habe hier meine Hagar. Abraham, was hältst du davon, wenn sie deine Frau wird und mir ein Kind gebiert? Leihmutterschaft, könnte man heute sagen. Sie ein Kind mir gebiert. Abraham fällt das für eine schlaue Idee, machen das so. Hagar wird schwanger tatsächlich und als Hagar, diese ägyptische Magd, merkt, ich bin schwanger von Abraham, dann verschiebt sich dieses Gleichgewicht oder dieses Verhältnis von Sarah und Hagar, dass Hagar hochmütig wird. Sie denkt, ich bin mehr wert als Sarah, ich kann mich über sie erheben, ich kann sie lächerlich machen. Natürlich gefällt das Sarah nicht. Sie geht zu Abraham und sagt, du, das war nie so gut, was wir hier gemacht haben. Und sie schiebt Abraham auch ein bisschen die Schuld zu. Und Abraham in seiner gewohnt ruhigen Art, ja, Sarah, mach mit Hagar, was du willst. Und Sarah, natürlich rächt sie sich an Hagar. Sie demütigt sie, sie drückt sie nieder. Und zwar so sehr, dass Hagar es einfach nicht mehr aushält. Und Hagar verschwindet in die Wüste. Schwangere Frau, junge Frau wahrscheinlich, verschwindet in die Wüste. In die Einsamkeit, in die Dürre, in die Leblosigkeit. An einem Brunnen, wo noch Leben ist, findet Gott sie. Der Engel Gottes kommt zu ihr und sagt, Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Hagar sagt ihr, ich fliehe gerade von meiner Herrin, vor der Sarah. Und der Engel Gottes sagt, gibt ihr drei Sachen mit auf den Weg. Zum einen sagt er, geh zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter sie. Also nimm deine Position wieder ein. Das Erste. Das Zweite ist, und das ist, da kommen wir nicht so sehr drauf, aber es ist spannend, auch Hagar bekommt auf einmal eine Verheißung. Gott sagt Hagar, auch du wirst einmal Nachkommen erhalten, Nachkommen haben, unzählbar. Die gleiche Verheißung, die Abraham auch bekommen hat, oder eine ähnliche. Das Zweite und das Dritte, sie bekommt noch gesagt, der wird Ismael heißen, der, den du bekommst, und wird ein paar Probleme mit seinen Brüdern haben und so weiter. Und Hagar ist so berührt und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Du hast mich gesehen. Und dann geht es noch, wie es weitergeht. Hagar bekommt das Kind, es wird Ismael genannt. Abraham ist zu der Zeit 86 Jahre alt. Genau, soweit. Ich habe euch begrüßt mit dem Gruß, mit einem afrikanischen Gruß, Sevu Bone. Das heißt, ich sehe dich. Das heißt, die grüßen sich mit dem Gruß, ich sehe dich. Und die Antwort ist, ich sehe dich auch. Sevu Bone, ich sehe dich. Und zwar ist es nicht nur dieses, ah, wer ist denn alles da? Ah ja, okay, Frank, hi. Auch noch ein Frank, Leonie, servus. Sondern es ist dieser Blick, der aushält. Christoph, ich sehe dich. Es ist der Blick, der aushält, der nicht aufnimmt, wer ist da, sondern der den anderen wahrnimmt, der die Begegnung mit dem anderen sucht. Ich sehe dich. Blick halten heißt Begegnung suchen. Und ich habe mal eine Übung für euch. Ich war letzte Woche zu einem Stimmbildungsseminar. Das war hochspannend, kann ich nur empfehlen, wer irgendwann mal die Möglichkeit dazu hat, 1a. Und da ging es darum, beim Reden auch Blick zu halten. Und zwar nicht nur so, sie hat es genannt, Blickriss, so mal durch, ja, der, sondern 3 Sekunden halten und dann zum nächsten und seinen Gedanken ausführen. Und diese Übung möchte ich gern mit euch machen. Schaut euch doch mal um, wer so da ist. Grüßt mal einander, haltet mal den Blick und schaut mal und freut euch einfach, wer so da ist. Jetzt habt ihr die Zeit dazu. Ihr merkt, man kommt ganz anders in die Gemeinschaft rein. Und das ist der Blick, mit dem Gott Hagar sieht. Es ist nicht dieser Blick, ach Hagar, hi Hagar, du sitzt gerade da am Brunnen. Ich habe übrigens eine Verheißung für dich und bin dann wieder weg. Nein, es ist dieser Blick, der Hagar sieht und wahrnimmt, der die Begegnung sucht. Und der Engel Gottes oder Gott, Boten Gottes und Gott werden in der Bibel oft gleich genannt. Der Engel Gottes fragt sie, wo kommst du her und wo gehst du hin? Jetzt die Frage. Mit der Verheißung, die der Engel in der Tasche hatte, hat er wahrscheinlich gewusst, wo Hagar herkommt und wo er hingeht? Oder muss er sich die Information erst einholen? Ich vermute, ihm ging es nicht um die Information. Ihm ging es um den Beziehungsaufbau, eine Frage stellen, in Kommunikation treten. Wo kommst du her, wo gehst du hin? Wie geht's dir? Kennt man bei uns. Er eröffnet das Gespräch, er sucht die Beziehung. Und diese Eigenschaft Gottes, dass er die Beziehung sucht, dass er die Begegnung sucht, das zieht sich durch die ganze Bibel. Wir finden das an vielen, vielen Stellen, wo Gott, wo Jesus Menschen begegnet. Und wir haben es in der ersten Lesung gehört, mit dem Zachäus, auch da eine Begegnung mit Jesus. Zachäus, die ganzen Rahmensachen erkläre ich nicht alles, aber Zachäus sucht Jesus, er will Jesus sehen. Er klettert auf einen Baum, weil er ist zu klein, um ihn zu sehen. Und Jesus kommt dran vorbei mit einer großen Menschenmenge und Jesus sieht ihn auf dem Baum sitzen. Er sieht ihn auf dem Baum sitzen und was tut er? Er ruft Zachäus, Zachäus, komm herab, ich will heute dein Gast sein. Ich muss heute dein Gast sein. Er geht in die Beziehung. Er sucht den Menschen. Und ich habe mich gefragt, was ist das für ein Blick, den Jesus da hat, den Gott Hagar gegenüber hat. Denn, und das ist die Frage an euch, was denkt ihr, wie Gott euch anschaut? Was denkt ihr, wenn Gott dir begegnet, wie sieht er dich an? Ist es der richtende Blick, du hast da was? Ist es der korrigierende Blick, mach das mal lieber anders? Ist es der egale Blick, ja, auch da? Ich glaube, es ist der liebevolle Blick. Es ist dieser Blick Gottes, der die Beziehung sucht, der ein Ja zu dir hat, sagt, ich will, dass du bist. Mit diesem Blick sieht der Engel Gottes Hagar an, ich will, dass du bist. Mit diesem Blick sieht Jesus Zachäus an, ich will, dass du bist. Und ich habe überlegt, wie kann man das vergleichen? Es ist wie der Blick einer Mutter in den Kinderwagen. Das einfach nur sich freuen. Es ist Habt ihr schon mal in den Kinderwagen geschaut? Habt ihr dabei schon mal gedacht, oh, das macht er gar nicht. Und es stinkt ganz schön. Und was tut es da eigentlich? Würde niemand machen. Gut, es gibt den einen Onkel, der das macht. Ach, mit dem Kind, dann fange ich was an, wenn das drei ist und reden kann. Aber für gewöhnlich schauen wir hinein und, oh, ist das süß. Das ist aber, ihr habt aber eine niedliche Tochter. Das ist der Blick und das ist ein liebevoller Blick. Das ist ein Blick, der sagt, ja, ein Kind. Ein wunderschönes Kind. Ein Kind mit einem Wert. Und ich glaube, das ist der Blick, den Gott auf uns hat. Das ist Gottes Blick auf uns. Das ist der Blick, den Gott auf Hagar hat. Und wo Hagar antwortet, du bist ein Gott, der mich sieht, der den Blick sucht. Annette, Gott sieht dich. Gott liebt dich. Marion, Gott sieht dich. Gott liebt dich. Gott sucht die Begegnung, Gott sucht die Beziehung. Wir sind es ihm wert. Karl-Heinz, du hast Ansehen bei Gott. Gott sieht dich. Und dieser Blick war von Anfang an da. Dieser Blick war von Anfang der Schöpfung an da. Was steht nach der Schöpfung da? Was steht geschrieben? Und Gott sah an, was er getan hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich habe einen Wert geschaffen. Mir gefällt, was ich sehe. Es ist wertvoll. Von Anfang an. Du bist gemacht von Gott. Du bist erdacht. Du bist gewollt. Du bist gesehen. Du bist geliebt. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Aber dieser Blick Gottes geht noch viel, viel tiefer. Dieser Blick Gottes bleibt nicht bei der Beziehung oder geht nicht nur in diese Beziehung im Sinne von, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Das Begegnen hat etwas von Kennen. Und zwar Kennen im hebräischen Sinne, nicht im deutschen Sinne, im Sinne von, ja, ich war gestern Abend zum Beispiel auf einem Geburtstag und da habe ich einen Mike kennengelernt. Der wohnt gerade in Bayreuth, zieht demnächst wieder nach Dresden. Den habe ich kennengelernt, aber ich kenne ihn nicht im hebräischen Sinne. Im hebräischen Sinne heißt kennen zutiefst verstehen, im ganzen Sein des anderen wahrnehmen. Wir lesen das relativ am Anfang im 1. Mose. Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Und da geht es nicht nur, ach meine Frau, ja, servus. Und dann kommt dann so zustande, sondern da geht es um was ganz, ganz Intimes. Da geht es um tiefe, tiefe Begegnungen. Das meint Erkennen. Um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, wer von euch kocht gerne? Wenn man sagt, oh, ich war gestern bei einem guten Kochabend und ich habe da so ein Rezept genommen, ich kenne da so ein Rezept. Der Deutsche würde sagen, ja, du hast es da auf dem Zettel, du weißt, wie es funktioniert, weil du kannst es tun, du kannst es machen. Der Hebräer würde sagen, wenn du es nicht dreimal erfolgreich gekocht hast, so lange kannst du es nicht. Erkennen muss sich in unserem Leben zeigen. Kennst du Jesus? Weißt du, wer er ist? Oder zeigt sich in deinem Leben, dass du eine Beziehung hast? In diesem Sinne kennt Gott uns. Er weiß nicht nur, das und das ist Phase, sondern er kennt unsere tiefsten inneren Bedürfnisse, er kennt unsere Gefühle, er kennt alles, was uns ausmacht. Und das Gleiche ist bei Hagar der Fall. Er kennt natürlich die Situation von Hagar. Er weiß, woher sie kommt, er weiß, wohin sie geht. Er weiß um ihr Leid, er weiß um ihr Alleinsein, um ihre Verzweiflung, um ihre Trauer, um ihre Hoffnungslosigkeit. Und er spricht in diese Situation hinein. Und natürlich weiß er auch, wer Zachäus ist. Er ruft ja nicht irgendjemanden. Er weiß genau, Zachäus ist ein Sünder, ist einer, der seine eigenen jüdischen Landsleute betrügt, um sich selber zu bereichern und den Römern Steuern zu geben. Und Zachäus ist Jesus es wert, ihn anzusprechen. Nicht, weil er so gut ist, sondern weil er Mensch ist, weil er von Gott gemacht ist. Gott kennt dein Inneres, Gott kennt deine Gedanken, Gott kennt deine Gefühle, Gott kennt deine Taten. Gott sieht dich hier, heute und jetzt. Deine Freude, deine Trauer, deine Fragen, wie es mit den knappen Finanzen weitergeht. Oder lass es nicht die Finanzen sein, lass es die knappen Kräfte sein. Dein Streit in deiner Verwandtschaft, deine Überforderung auf Arbeit, aber auch dein Glück, deine Zufriedenheit, deine Freude über deinen Enkel. Gott sieht dich heute, hier und jetzt. Er kennt dich. Gott erkennt dich. Du bist ein Gott, der mich erkennt. Und zurück zu unserem Bild zu kommen. Eine Mutter kennt ihr Kind. Eine Mutter kann über ihr Kind sagen, oh, das ist ein ganz unruhiges Kind. Das muss immer viel machen und immer sich irgendwie bewegen. Viel länger, bevor das Kind das überhaupt selber über sich sagen kann, dass es vielleicht im Vergleich zu anderen Kindern etwas unruhiger ist oder mehr Bewegungsdrang hat. Eine Mutter oder auch ein Vater kennt das Kind. Und eine Mutter und ein Vater kennen die Bedürfnisse. Wenn es schreit, dann hat es wahrscheinlich irgendwas. Dann hat es vielleicht Hunger. Oder es hat was gemacht. Vielleicht nicht immer, aber das zeigt auch nur, dass wir nicht Gott sind. Gott kennt dich. Aber nicht nur das, er kennt nicht dein Hier und dein Jetzt und dein Heute nur, sondern er kennt auch dein Gestern und dein Morgen. Natürlich wusste Gott, wo Hagar herkommt und dass Hagar auch irgendwie selber an ihrer Situation schuld ist, dass sie sich aufgelehnt hat gegen ihre Herrin, gegen Sarah, dass sie sie verächtlich gemacht hat. Gott kennt die Vergangenheit und gleichzeitig sorgt er sich um ihre Zukunft. Du wirst einmal unzählbare Nachkommen erhalten. Und hier bei dem Thema Zukunft hochspannend. Der Engel Gottes sagt ihr zwei Sachen. Zum einen, dass die Verheißung, du wirst einmal große Nachkommen erhalten. Und das zweite ist, kehre zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und hier macht es, also es hat mich wirklich bewegt, es sind zwei Dinge, die hier rauskommen. Zum einen, du musst die Konsequenzen deines Handelns tragen. Auch der Sachen, wo du andere verletzt, andere klein machst, du musst die Konsequenzen tragen. Aber Gott ist dabei. Gott geht mit. Zum einen. Und zum zweiten, Hagar in der Wüste, die ist nicht überlebensfähig, nicht lange. Das heißt, die Aufforderung, zurückzugehen zu Sarah und zu Abraham, heißt auch, sie in die Gemeinschaft zurückzubringen. Eine Begegnung Gottes heißt immer auch, in die Gemeinschaft zurückzukommen. Natürlich muss man hier ein Stück abwägen. Hagar muss sich demütigen. Das hat auch mit dieser Rahmensituation zu tun. Sie ist einfach die Magd von Sarah. Und doch kommt Hagar wieder in die Gesellschaft zurück. Und auch mit Zachäus ist es genauso. Jesus kennt sein Gestern und er verändert seinen Morgen. Und das will ich euch zusprechen. Gott arbeitet mit deinem Gestern und er gibt dir eine Perspektive für deinen Morgen. Gott arbeitet mit deinem Gestern und gibt dir eine Perspektive für deinen Morgen. Und das kommt allein aus seinem liebevollen Blick. Du bist ein Gott, der mich erkennt. Mein Heute, mein Gestern und mein Morgen. Jesus will dir heute begegnen. Er kennt dich heute und dein Gestern und dein Morgen. Hier ist eigentlich rund. Mehr brauchst gar nicht. Jesus kennt dein Heute, dein Gestern und dein Morgen. Er sorgt für dich, er kennt dein Gestern und sorgt für dein Morgen. Aber ich schließe eigentlich immer gern mit was Praktischem. Also, weil jetzt ist schön, es tut gut, das zu hören. Und also, ich habe mehr als eine Träne vergossen beim Vorbereiten, weil ich glaube, das müssen wir immer wieder hören. Aber jetzt die Frage, ich will doch irgendwas machen. Ich will doch auch was dazu tun. Ja, was kann man tun? Unter dem Blick in den Kinderwagen. Was ist eine angemessene Reaktion? Es gibt keine. Der Wert dieses Kindes wird sich nicht steigern durch irgendwas, was es tut. Der liebevolle Blick kommt allein von Gott. Der Wert dieses Kindes kommt allein durch den Blick. Wir können nichts tun, wir können es nur annehmen. Und auch wenn das Kind noch so viel schreit und noch so viel Scheiße macht, im wahrsten Sinne des Wortes, die Liebe wird sich nicht verändern. Und ein spannender Nebengedanke, den will ich aber unbedingt teilen. So wie sich Eltern um die Scheiße ihres Kindes kümmern. Was denkt ihr, was Jesus am Kreuz getan hat? Er hat sich um unsere Scheiße gekümmert. Bitte entschuldigt die Wortwahl. Jesus blickt in diesen Kinderwagen und ihr könnt nichts anderes als annehmen für euch. Euch bleibt nichts anderes übrig. Ihr könnt nichts dazu tun. Du kannst versuchen, deinen Wert über Haben, über Tun, über Reden zu generieren. Aber es wird nichts. Dein Wert kommt allein von Gott. Aber ich will doch irgendwas tun. Ich will doch irgendwas tun. Ich will irgendwie darauf antworten, dass Gott mich ansieht. Was ist das Schönste, wenn man in einen Kinderwagen schaut? Ein Blick zurück und ein Lächeln vielleicht. Das Kind blickt zurück und es lächelt. Und natürlich steigert es den Wert nicht. Aber derjenige, der hineinschaut, der freut sich. Was heißt das für unseren Glauben? Wie können wir zurückblicken auf Gott? Und ich glaube, es ist Anbetung. Den Blick nicht um sich selber drehen, nicht um die eigenen Sorgen oder um andere Leute, um mein Morgen, was wird sein, was war, sondern den Blick aufheben zu Gott, Gott anschauen. Und wir haben gleich zwei Lieder, wir werden gleich zwei Lieder miteinander gemeinsam singen und ich lade euch ein, das mal zu üben. Erstmal den Blick Gottes wirken zu lassen. Gott sagt Ja zu dir. Und das anzunehmen, einfach nur anzunehmen. Aber ich habe doch gestern, nein, dein Ja steht. Dein Ja steht. Und als nächsten Schritt den Blick erheben und sagen, Gott, Jesus, danke. Nichts weiter. Amen.